Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast und Nussfahrt. Das ist der zweite Anlauf, deswegen ist der Thomas vielleicht gerade irritiert, aber jetzt funktioniert die Aufnahme auch. Guten Abend, lieber Thomas, guten Abend, liebe Zuhörer, guten Abend, liebe Giro-Fans.
Schönen guten Abend zusammen.
Oder morgen, wenn ihr es jetzt morgens hört, ne, da müsst ihr auch immer dran denken. Bloß wenn wir jetzt aufnehmen, heißt das ja nicht, dass ihr abends hört.
Wir sagen einfach Buongiorno.
Buongiorno, si. So, wir waren heute beide Fahrradfahren, haben wir eben festgestellt. Hast du eigentlich auch ein bisschen Sonnenbrand bekommen, so wie ich? Oder bist du einfach schon dadurch, dass du viel mehr fährst, einfach so Leder gehaut heute, dass da nichts mehr kommt?
Mittlerweile brauche ich mich eigentlich nur noch bei langen Touren eincremen. Also am Anfang musst du ja auch immer Hautschutzfaktor 50 auftragen.
Ja. Hätte ich besser heute auch mal gemacht, ich Idiot. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Voll Idiot. Naja, der Hoff lernt nicht mehr aus. Lernt nicht aus, auch und im hohen Alter noch dazu. Ja, der Giro hat angefangen. Und wir haben es zumindest jetzt noch mal geschafft, uns sehr schnell wieder zusammenzusetzen. Gucken mal, ob wir diesen Rhythmus so beibehalten können, so alle 3-4 Etappen. Aber ich denke, heute ist ein guter Moment für eine Zäsur. Die ersten 3 Etappen sind vorbei, morgen Ruhetag. Und ja, warum nicht dann den heutigen Abend nutzen, bei lauschigem Wetter und launiger Stimmung die ersten Tage Revue passieren lassen. Wie gefällt es dir denn bisher so ganz global gesehen?
Also dieser Giro-Auftakt in Israel ist dann doch reibungslos gelaufen und von meiner Seite her auch besser, als ich das gedacht hätte. Also die Etappen sind alle ja ohne irgendwelche Zwischenfälle eigentlich abgelaufen und es hat auch tatsächlich an Publikum viel hergemacht.
Das stimmt. Also das hat mich auch teilweise überrascht. Ziehen wir es mal von vorne auf. Präsentation habe ich mir so ausschnittsweise angeguckt, woran ich denken musste. Oder ich habe am nächsten Tag meiner Frau gesagt, weißt du, die Tour schafft das Podium, Girl, ab. Und beim Giro wird der Pokal oder die Trophäe überreicht von einem Supermodel. Also irgendwie das spiegelt auch wieder so ein bisschen die ganze Geschichte wieder. Vor allen Dingen jemand, den ich mal tanzte mit meiner Frau, so, da war irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so ein israelisches Topmodel. Und die kannte die auch sofort mit Namen. Das scheint ja wirklich jemand sehr, sehr, sehr Berühmtes dort zu sein.
Bari Paeli.
Ja, ich noch nie gehört. Ich meine, die Welt des Fashions ist deine, ich weiß. Aber ich habe da noch nie von gehört. Keine Ahnung. Also mir wurde dann noch gesagt, die war mal zusammen mit dem und dem. Ich, ja, keine Ahnung. Den Namen hatte ich, glaube ich, schon mal gehört, aber auch wieder vergessen. Naja. Aber wie hat es dir gefallen? Ich fand es im besten Sinne unspektakulär irgendwie.
Ja, es ist mal doch recht gut gemacht. Vor allem, wie man das von so einer Giro-Präsentation in den letzten Jahren auch schon gewohnt war. Sehr, sehr bunt, mit viel, viel Farbe, alles in irgendwie wunder pink Konfetti geschossen und ja, wie du schon gesagt hast, die haben halt auf den weiblichen Faktor so ein bisschen gesetzt. Also ja. Bara Raffaeli hat da die Giro-Trophäe, diese Trofeo Senza Fine, auf die Bühne gebracht und auch die Leader-Trikots wurden da ja, von einigen Damen präsentiert.
Ja. Ob das sein muss, ob das noch zeitgemäß ist, nun ja, ich möchte das mal mit einem mehr als großen Fragezeichen versehen.
Nee, wir haben ja bei der anderen Diskussion schon mal darüber geredet, dass so jedes Land da seine spezielle Kultur hat.
Ja, genau.
Und, also sind die Italiener vielleicht noch ein bisschen anders und ich denke, da haben dann einfach die Israelis, die das dann ja mit organisiert haben, Anschluss genommen.
Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, inwieweit die Israelis da überhaupt noch ein Mitspracherecht hatten, sage ich mal vorsichtig, ne? Also ich glaube auch, dass das natürlich ja, dieser kulturelle Unterschied, ne, das ist immer eine sehr gute Erklärung dafür, ne, ob es nichtsdestotrotz man sich da vielleicht auch mal Gedanken in Italien machen muss. Aber ja, ich fand es jetzt zumindest erwähnenswert. Aber ansonsten, ne, auch viele Fahrer mit Kameras dabei gewesen und so weiter. Also das wird halt immer, ich will nicht sagen immer größer, weil es war jetzt nicht so, dass da 100.000 Leute waren. Ne, aber dieser Event wird meiner Meinung nach immer wichtiger oder zumindest auch als für die Selbstdarstellung der Teams, der Fahrer und so weiter genutzt.
Und vor allem auch von der Region, also wo das jeweilige, die jeweilige Rundfahrt startet.
Ja, ja, genau. Ja, also das so Selbstpräsentation. Aber ich finde es gut, dass das insgesamt dann trotzdem aufgewertet wird und nicht nur irgendwie ein aufgaloppter Fahrer ist und jeder mal sein Gesicht in die Kamera hält. Also kann man schon durchaus mit dieser gewissen von mir angesprochenen Note als eine gelungene Veranstaltung betrachten. Kommen wir dann aber auch mal direkt zum ersten Zeitfahren und da muss, oder was heißt zum ersten Zeitfahren, zur ersten Etappe oder
zum Auftaktzeitfahren, ja.
Genau. Auftaktzeitfahren, das war das richtige Wort. Ich muss ja sagen, meine Befürchtung ist das falsche Wort, sondern meine Gedanken, wie werden die Straßen sein? Wird es eng? Wird es wie stellt sich das dar? Es war jetzt deutlich weniger schlimm als gedacht vorher, ne? Das waren ja auch teilweise zweispurige innerstädtische Autobahnen schon fast.
Das schon, aber dadurch, dass die Straßen oft sehr breit waren, hat es dazu verleitet, durch die meisten Kurven sehr schnell zu fahren und teilweise auch ohne zu bremsen. Also trotzdem hat man gesehen, nehmen die Fahrer da sehr, sehr viel Risiko. Und ja, da gab es dann auch einige, die dann bei der Streckenbesichtigung schon zu viel Risiko genommen haben.
Ja, genau. Ja, also Causa Froome. Also ne, wir haben uns schon vorher überlegt, also, im ersten Moment, als ich das gehört habe, also Froome war bei Streckenbesichtigung gestürzt. Im Prinzip hat er, das ist ihm ein ähnliches, es war eine Rechtskurve, glaube ich, ne? Rechtskurve zu schnell ran. Und was ich interessant fand, hast du gehört, du hast das Video wahrscheinlich auch mehr als einmal gesehen, dass das Rad als solches unfassbar laut war. Ist dir das auch aufgefallen? Also ich fand irgendwie, das hat schon beim Anfahren darauf, dass das Rad unheimlich, Resonanzkörper unheimlich vibriert hat und sehr, sehr laut war. Weißt du, was ich meine? Also
meinst du das Scheibenrad?
Ja, irgendwie das ganze System, also als er da ankam, das donnerte förmlich oder das Vibrieren oder so, fand ich, also war mir in Düsseldorf jetzt nicht so aufgefallen, aber da waren vielleicht auch mehr Zuschauer, die das Ganze dann aufgefangen haben oder wo sich das verloren hat ein bisschen. Ne? Da habe ich auch bei der Streckenbesichtigung ein paar Fahrer schon gesehen und da war mir das nicht so bewusst, aber da. Also sehr laut und er ist einfach in der Rechtskurve mehr oder weniger ungebremst fast geradeaus gefahren und dann ins Rutschen gekommen und auf der Straße gelandet. Und das sah nicht schick aus.
Klar, aber mir ist immer noch ein Rätsel, wie man mit solcher Erfahrung auch diese Kurve so anfahren kann. Also er ist ja im völlig falschen Winkel angefahren. Also man konnte schon beim Einfahren sehen, der kann diese Kurve niemals heile durchfahren. Also war und ist dann dementsprechend auch dann noch im Zaun, im Absperrgitter gelandet.
Ja, also war es eine 90 Grad Rechtskurve? Fast schon, ne? Also 90 vielleicht.
Ja, fast eine 90 Grad Kurve. Es ging davor, glaube ich, auch noch ein bisschen bergab.
Ja, und er ist einfach auf der rechten Seite, also an der Kurveninnenseite, mit sehr hoher Geschwindigkeit, also so einen engen Radius kann man gar nicht fahren. Ne? Und anstatt, dass er auf der linken Seite und dann in einen weiten Bogen reinfährt, um auch noch Geschwindigkeit vielleicht mitzunehmen, hat er sich völlig versteuert, also einfach vielleicht gepennt, nicht aufgepasst und ist abgerasselt. Ja, ich habe das Video, glaube ich, aber erst das erste Mal gesehen nach dem Zeitfahren. Ne, deswegen hatte ich nur so mitbekommen, okay, Froome gestürzt, wusste aber nicht wirklich, wie schlimm es ist und so weiter. Und
aber ich glaube, im Rennen sind auch in dieser Kurve keine weiteren Stürze passiert.
Okay, das so genau habe ich das nicht verfolgt, aber das war einfach gepennt, ne? Also einfach komplett unkonzentriert.
Ja, oder? Eigene Schuld, also kann man nicht anders sagen.
Ja, eigene, ne, also wer weiß, vielleicht Froome wird ja oftmals mehr als genug nachgesagt, dass er fremdgesteuert fährt und so weiter. Vielleicht hat auch einfach hinten jemand gepennt und ihm die Kurve nicht angesagt. Würde mich jetzt auch fast nicht
umhören. Ja, aber man muss ja selbst gerade ausgucken und sehen, dass er von der Kurve kommt.
Ja, vielleicht verlässt er sich so sehr auf andere. Dass,
ne, du meinst, vielleicht hat er in dem Moment auf sein Tacho geguckt.
Ja, geguckt, ne, gleich bergab irgendwie, oh, 70, cool. Und super, und so ein riesiger Puls, hurra. Und hat dann Straße zu Ende, bang. Ne, also wenn ihm keiner was gesagt hat, so oder so, keine Glanztat von Froome. Und da hätte es auch jetzt, ne, also nach der Erfahrung von Düsseldorf letztes Jahr, da hätte es auch schnell vorbei sein können mit so einer Veranstaltung.
Ja klar, also er hat bei dem Sturz großes Glück gehabt, dass er sich da keine Brüche oder sonstiges zugezogen hat, sondern nur Abschürfung. Und man hat ja gesehen, andere hat es da noch schlimmer erwischt.
Das wiederum habe ich kaum mitbekommen. Erzähl mal, also du hattest jetzt noch aufgeschrieben, Lopez. Und von Sivtsov habe ich auch gehört, der ist, glaube ich, nicht mehr angestreten danach, ne? Oder wer war es?
Genau, Konstantin Sivtsov oder Sjutsu, eigentlich der wichtigste Helfer im Bahrain-Merida-Team von Kapitän Domenico Pozzovivo, der ist auch gestürzt und den hat es da war mit einem Wirbelbruch und der konnte dann gar nicht mehr starten.
Ja.
Also, und wer noch gestürzt war, war Miguel Angel Lopez.
Mhm.
Genau. Ja,
aber das ist so das,
was grob überliefert wurde. Also ich habe jetzt nicht genau da das medizinische Bulletin, was ja auch jeden Tag erscheint, gelesen, aber es waren die drei spektakulärsten Stürze und ja, bei...
Aber bei Lopez glaube ich auch bei der Streckenbesichtigung, ne? Nicht dann im eigentlichen Rennen, was bei...
Nee, genau. Bei der Streckenbesichtigung.
Wir haben manchmal so Aussetzer, ich weiß nicht, ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme drauf, aber falls doch, dann bitte ich das zu entschuldigen, weil du scheinst aber in der Spur ganz normal anzukommen. Nun ja.
Okay. Also ich habe gerade nur noch mal geguckt bei Suzu, also er hat sich einen Nackenwirbel auch gebrochen.
Ja, das war so eine ganz unschöne Geschichte.
Zumal ja. Er vor 2 Jahren, glaube ich, bei der Kroatien-Rundfahrt auch schon mal so einen ganz schweren Sturz hatte, wo er sich das Becken gebrochen hat. Also der hat wirklich nicht das Glück gepachtet.
Das hast du jetzt aber sehr schön gesagt, für jemanden, der so viel Pech schon hatte, nicht das Glück für sich gepachtet. Ja,
es ist schade auch für die Mannschaft, er war also bei den Vorbereitungsrennen auch richtig, richtig gut in Form und wenn du halt nur noch mit 8 Fahrern starten darfst, dann dir dein wichtigster Berghelfer fehlt, dann ist das natürlich ein herber Rückschlag.
Ja, definitiv. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Rennen oder zum eigentlichen Ergebnis. Wir hatten vorher, ich glaube, ich hatte Ron Dennis gesagt und du hattest Dumoulin gesagt, wenn ich mich, oder war Dumoulin Gesamtwertung? Dumoulin war Gesamtwertung, hatten wir gesagt, ne?
Wir haben uns beide, glaube ich, auf Dennis festgelegt.
Ja. Und lag jetzt nicht ganz falsch, weil wir, glaube ich, nicht damit gerechnet haben, dass Dumoulin so, sagen wir riskant in die Geschichte reingeht, aber dass es schon so krachen lässt. Also das war ja nicht, ne? Also,
ja, aber ich fand gar nicht mal, dass er so viel Risiko genommen hat. Also
er war einfach
ich denke
gut,
nicht.
Ne, an dem Tag,
er war einfach überragend, also kann man nicht anders sagen. Und wird halt auch von Jahr zu Jahr auch noch im Zeitfahren immer besser. Und das hat man da eindrucksvoll auf dieser Strecke auch gesehen. Und man hat ja gesehen, es ist eine Strecke, die nicht nur jetzt den reinen Zeitfahrern liegt, sondern auch den Bergfahrern, weil sehr viele Anstiege drin waren.
Ja, das sieht man ja auch an der, wie soll man sagen, also ein Pozzo Vivo, der ja wahrscheinlich auch nicht ein Einzelner, den man jetzt nicht so als klassischen Zeitfahrer sehen würde, ne, der dann auf Platz 10 reingekommen ist zum Beispiel. Oder wen haben wir ja noch? Thibaut Pinot auf Platz 16 und so. Also das war...
Na gut, das ist schon ein guter Zeitfahrer. Aber
Pinot?
Das, was du angesprochen hast, das Pozzo Vivo... beispielsweise schneller als Chris Froome ist in einem Zeitfahren. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben noch miterlebe.
Aber da, sagen wir mal so, da möchten wir jetzt aber mal den Sturz noch so ein bisschen, also ich würde sagen, der hat ihn vielleicht auch, also Chris Froome war glaube ich mit 40 Sekunden, 30 Sekunden, 20, 24?
37 Sekunden.
37 Sekunden, ne?
Was auf 9 Kilometern schon sehr, sehr viel ist. Also gut.
Ja, aber gib ihm mal die Hälfte davon für den Sturz. Also da so ganz... Also so sehr er gerne seinen Kopf ausschalten möchte. Also ich glaube, die 10 Sekunden, die Pozzo Vivo da rausgeholt hat, die schiebe ich mal auf den Sturz. Aber nichtsdestotrotz hättest du mir vorher gesagt, dass Maximilian Schachmann 16 Sekunden auf Chris Froome rausnimmt. Da hätte ich auch nicht viel Geld drauf gewettet.
Ja, und bei Schachmann, denke ich, wäre sogar noch mehr drin gewesen. Es war vielleicht ein bisschen seiner Unerfahrenheit noch geschuldet, dass er da so schnell das Rennen angegangen ist. Also ich glaube, er war bei der ersten Zwischenzeit mit Tom Dumoulin zusammen der schnellste, hat dann aber hinten raus im zweiten welligen Teil noch 21 Sekunden verloren. Also wenn er sich das vielleicht ein bisschen besser eingeteilt hätte, ähnlich wie ein Viktor Kampanats, der da auch ein bisschen langsamer unterwegs war als die beiden bei der ersten Zwischenzeit, aber hinten raus noch aufgedreht hat, dann wäre sogar vielleicht noch mehr drin gewesen.
Ja, aber 24 da aller Ehren wert und ja, also er ist an dem Tag ins weiße Trikot gefahren mit dieser Leistung und das vor allen Dingen hatte mir noch ein, der gleiche Hörer, Sebastian, der mir oder uns nur die Geschichte von dem Fahrer, der untergetaucht war, berichtet hat nochmal, der meinte noch, Maximilian Schachmann würde nicht starten, weil er scheint bei der Tour de Alps noch mächtig gestürzt zu sein auch.
Maximilian Schachmann?
Ja.
Nee, der ist doch die gar nicht gefahren. Also ist doch den Flash Ballon, soweit ich weiß, gefahren.
Echt? Okay, dann war das eine Ich dachte, dass die Meldung des Sturzes dann nur falsch war oder beziehungsweise der schlimmen Verletzung. Okay, streichen wir das einfach.
Flash Ballon, Lüttich und dann den Giro jetzt gefahren.
dann streichen wir diese Bemerkung komplett aus dem Protokoll.
Ja, aber um nochmal darauf vielleicht zurückzukommen, also
wollte ich, ja,
wenn man mal guckt, Platz 8, Platz 9, Maximilian Schachmann 6 Sekunden vor Toni Martin, und vielleicht war das ja jetzt auch so, ja, eine kleine Übergabe des Staffelstabes zwischen diesen beiden Zeitfahrern in Deutschland.
Meinst du schon?
Ja,
Toni Martin, Toni Martin ist 33, ne? Also, der hat jetzt, okay, man muss andererseits natürlich sagen, der hat jetzt schon 10 Jahre auf dem Buckel, ne? 10 Jahre auf höchstem Niveau gefahren, mit nicht gerade wenig Renntagen auch jeweils, ne? Also, der ist ja, gehört ja zu den Vielfahrern. Ja, also ich sehe mal, im letzten Jahr, okay, 80 Tage. Aber meinst du, das ist schon der Fall? Also, das ist jetzt ein Schachmann.
Na gut, man muss ja fairerweise auch sagen, es war keine Strecke, die Toni Martin liegt. Also, es war ein Hügel drin, ja, und es war sehr kurvig, und er mag es ja, wenn er da einen dicken Gang beschleunigen kann und lange geradeaus fahren kann am besten.
Ja, der perfekte Kandidat. Erinnerst du dich, früher gab es bei der Olympiade noch das Vierer-Mannschaftszeitfahren 100 Kilometer.
Genau.
Ja, also, wo man wirklich einfach nur Kopf runter und einfach 100 Kilometer flach treten. Stell dir mal vor, so ein,
ja,
Team, so ein Team mit Toni.
Da hättest du ihn auch alleine starten lassen können.
Ja, Toni Martin, Jan Ulrich, wen hätten wir da noch an deutschen?
Cancellara.
Cancellara und
Indurain.
Ja. Was die da hätten hinlegen können.
Ja.
Ja. Schade, dass solche Sachen. Also, ich finde, so ein 100 Kilometer Zeitfahren flach, stelle ich mir schon interessant vor. Also wirklich dann, ja. Ich würde da gerne, ich würde auch mal gerne so ein Vierer-Zeitfahren machen. Vielleicht müsste man das mal als Event anmelden oder so. Irgendwie. Hätte ich schon Bock zu. Abgestreckte Straße, flach 100 Kilometer zu viert. Also drei, die vorne, ja, Tempo machen, und ich, die hinten dran hängen. So ungefähr. Nein, aber kommen wir zurück zum Thema. Schachmann, ich glaube noch nicht, dass das die Stabübergabe war. Das war aber.
Na, man wird es dann ja vielleicht auch dann bei der Zeitfahrmeisterschaft jetzt sehen, Ende Juni, wenn dann beide da am Start stehen sollten. Ich glaube, es ist wieder in Einhausen, glaube ich. Ja, wer sich dann da durchsetzt. Aber auf jeden Fall zeigt der Trend bei Schachmann ganz, ganz weit nach oben.
Ja, und er scheint auch bei Quickstep sehr, sehr glücklich zu sein, und ja.
Dort, ja, ein paar Fahrer, die wir aber jetzt vielleicht nochmal herausheben müssen bei dem Zeitfahren. Simon Yates, eigentlich auch ein reiner Kletterspezialist, der gar keine Zeit fahren mag, wird Siebter mit nur 20 Sekunden Rückstand. Und ja, Carlos Alberto Betancourt, nur 28 Sekunden Rückstand, dem man ja jetzt nachgesagt hat, oder bei dem man auch sehen konnte in den letzten Jahren, dass er da seinen einstigen Ruhm und seiner Prognose immer hinterhergefahren ist, weil er da auch große Probleme mit seinem eigenen Gewicht hatte. Der scheint jetzt wieder einigermaßen in Form zu sein, und da kann man vielleicht jetzt ein bisschen was erwarten. Und auch generell muss man sagen, Toni Martin war ja jetzt nicht der Bestplatzierte aus seinem Katjuscha-Team. Da waren noch zwei andere vor ihm. José González, für mich die große Überraschung des Zeitfahrens, wird Vierter vor Alex Dowsett, wo wir auch schon gesagt hatten, ja, der war früher mal, also da auch ein Weltklasse-Rennfahrer, und das, ja, hat er jetzt wieder bewiesen.
Genau, ja, also der hat sich da auch wieder vorne gespielt. Und er war ja auch immer schon ein guter Zeitfahrer, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ne? Also Alex Dowsett. Hat er nicht da auch mal irgendwas Größeres gewonnen als das Zeitfahren? Champion. Ach so, nee, er war fünfmal englischer Meister im Zeitfahren. Okay, naja, 11, 12, 13.
Was natürlich auch noch auffällig ist, kein Team Sky-Fahrer in den Top 20.
Oh, stimmt. Das war mir noch, bis dato war mir das noch nicht aufgefallen, ne? Aber Chris Froome mit 21. Schonen die sich? Haben die sich einfach geschont? So nach dem
Motto, ich glaube,
kein Risiko,
ja,
eingehen?
Bei den Helfern denke ich schon, nachdem Froome da gestürzt ist, haben sie wahrscheinlich zu Pools und Kirienka, die da auch aussichtsreiche Kandidaten waren, ja, könnt ihr also euch da mal lieber heute ein bisschen rausnehmen.
Weil vor allen Dingen das Lustige ist ja dann, wenn man es so betrachtet, ne? Also Kirienka, Henao und Puccio. Habe ich ihn richtig ausgesprochen? Salvatore Puccio?
Ja.
Puccio?
Puccio.
Ja. Alle mit fast der gleichen Zeit dann reingekommen, ne? Also, wie als wenn sie nach Tabelle gefahren wären, und Wout Poels auch nicht so weit entfernt. Ja, die werden rausgenommen haben, ne? Also nur kein Risiko. Ne, wir hatten es schon in der vorigen Sendung erwähnt, 8 Mann nur im Team. Das heißt, da wäre ein Verlust natürlich nochmal doppelt schlimm. Deswegen better safe than sorry. Ja, aber nach diesem Ergebnis, ne, Tom Dumoulin im rosa Trikot, ich hatte schon die ersten Meldungen gelesen, ob er es überhaupt nochmal abgeben wird bis, bis Rom. Ich denke mal, wer sowas schreibt, der weiß nicht, wie schwierig, wie viel Arbeit es verbunden ist, auch das Trikot zu verhaben.
Na klar, aber es war vorauszusehen, dass es schwierig wird, das Trikot abzugeben, wenn nicht einer von denen, die da direkt hinter ihm sind, heiß drauf sind. Und das war halt sein Glück.
Ja, ja. Ja, sonst, also sonst hätte das zumindest bis Italien noch behalten, ne? Also wenn es da nicht so gekommen wäre, wie es danach kam. Ja, und erfreulich noch aus deutscher Sicht natürlich Maximilian Schachmann. Durch seinen 8. Platz war er dann im weißen Trikot des besten Jungprofis. Hab hinterher ein Interview mit ihm gesehen, er war auch so ein bisschen nach dem Motto, ja, also war mir schon klar, dass diese Chance besteht und ne und so, aber dass es jetzt doch so gekommen ist, also war schon sehr erfreut. Also so er wirkt auf mich, als wäre es jetzt nicht komplett hundertprozentig eine Überraschung, aber andererseits wäre es schon ganz cool. Irgendwie, also, ne, aber mit sowas kann man ja auch nicht rechnen. Vor allen Dingen, wenn du als Helfer da mit Quickstep unterwegs bist und.
Ja, aber ich denke, er hat da schon gewisse Freiheiten in dem Team, weil wir haben jetzt keinen Klassementfahrer dabei und es ist jetzt seine erste Grand Tour und da kann er sich schon ein bisschen ausprobieren.
Ja, aber ne, wenn wir jetzt die nächsten zwei Etappen sehen, scheint es mir ja schon so zu sein, als wenn Quickstep zumindest für die zwei, drei, also Etappe 2, Etappe 3, so schon ein bisschen was am Schirm hatten, ne? Und da sagt man dann ja auch vielleicht, pass mal auf, kannst schon Gas geben, ne? Aber wir brauchen nicht auch noch ein 2 und 3. Also jetzt nicht mit 110% in die Kurve fahren. Wird wahrscheinlich eine Abwägungssache sein. Aber dann machen wir doch, würde ich behaupten, einfach mal direkt mit der nächsten Etappe weiter, oder? Mit der zweiten Etappe, die von uns ja schon vorher als ganz klare Sprinter-Etappe angesehen wurde. Also alles andere wäre für den geneigten Hörer eine sehr große Überraschung gewesen.
Ja, da muss man kein großer Prophet sein, was da zu Israel ganz gut passt, um da vorherzusehen, dass das ein Massensprint wird.
Ja, und so
also kam. Man hatte da noch so eine Bergwertung halt eingebaut, kann ich wieder gar nicht aussprechen, Shikrom Yauf, um da zumindest das Trikot zu vergeben.
Ja. Aber ansonsten kamen sie wirklich alle, ist mir gar nicht aufgefallen, ich weiß gar nicht, wenn das King of Mountain Trikot, wenn sich die drei Punkte da gesehen, Enrico Barbin, um vorzugreifen, hat es da.
Ja, ist eine ganz lustige Geschichte, kommen wir aber später nochmal zu.
Ja, okay, also wie schon erwartet, ne, das übliche Spiel, Ausreißer, die sich dann die Punkte unterwegs teilen und am Ende kam es dann zur Sprintankunft und wir haben es ja für Etappe 2 und 3 schon vorausgesagt, ne? Wind spielt eine Rolle, Sprintankunft und Wind am Meer entlang. Wer kann Windkante fahren, wer ist gut in solchen Geschichten, das sind die Belgier und das Team Quickstep und völlig unüberraschenderweise kam es dann auch so und Viviani, der augenscheinlich in einer guten Verfassung ist, hat sich dann bei dieser Etappe schadlos gehalten und hat sich das Trikot geholt. Das Trikot. Ja, also die Sprint, den Sieg meine ich natürlich, die Sprintankunft geholt. Und damit auch dann das grüne Trikot.
Ja, genau. Also ist also der Top-Favorit von uns als Top-Favorit war ja auch schon ausgemacht worden für die Massensprints. Und ja, gut, der Sprint war aber vielleicht auch nicht so ganz nach Plan gelaufen für Quickstep, weil Viviani war da zwar in einer guten Position, wurde dann aber kurz vorm Ziel so ein bisschen von diesem Angriff von Jakub Marečko aus dem Villiers-Team da überrascht und hätte der Marečko seinen Antritt da vielleicht ein bisschen besser getimt, hätte das auch anders ausgehen können. Ja. Aber am Ende, ja, Viviani einfach mit seiner Klasse gegen die Sprinterkonkurrenz hat er da leichtes Spiel gehabt.
Ja, und hat sich da den Etappensieg geholt. Auch bezeichnet, die ersten vier sind alle Italiener gewesen. Die ersten fünf. Ne? Also der Sprint ist da ausgemacht.
Ein Ire war dabei.
Ach, das ist, weil meine Augen so schlimm, Sam Bennett. Ich habe nur die Flagge gesehen, aber ich bin wieder so blind.
Na, es ist schon orange und nicht rot.
Ja, jetzt sehe ich es auch, aber ich habe aber schwierig. Nee, aber klar, also ich habe ja auch nicht auf die Namen geachtet, aber stimmt, Sam Bennett ist natürlich Ire, der sollte ja dann am heutigen Tag auch nochmal eine Rolle spielen. Der ja auch damals mal, der Chris hat ihn als sehr, sehr freundlich und nett mal tituliert. Also bei einem Interview, was er uns gegeben hat.
Ja, aber er steht natürlich jetzt bei der Rundfahrt auch unter unheimlichen Druck. Also wir haben schon gesagt, Bora hat damit Ackermann zum Beispiel, ja, und noch anderen jungen Leuten ein paar Sprinter in der Hinterhand, die ihm da so langsam, aber sicher den Rang so ein bisschen ablaufen und er droht da so ein bisschen aufs Abstellgleis zu geraten und deshalb ist jetzt dieser Giro von eminenter Bedeutung für ihn.
Ja. Und ansonsten kann man, glaube ich, auch über diese Etappe, also du wolltest noch was über die Geschichte mit dem Bergtrikot sagen?
Nee, da kommen wir okay, später zu, also okay, bei der nächsten Etappe.
Oh, okay. Ach ja.
Ja, ansonsten auf der Etappe waren jetzt nicht, also
nix. Also
keine größeren Vorkommnisse.
Ja, also doch, stopp, da fällt mir was ein. Ich weiß nicht, ab wann du die Übertragung gesehen hast oder welche Teile der Übertragung du gesehen hast. Ich habe einmal relativ früh schon angemacht. Da fuhr auf einmal ein Radtourist dazwischen. Da fuhr wirklich,
ja, klar.
Da fuhr jemand.
Genau, also der war einfach mitten im Feld drin. Also ganz kurios, aber ja, war so viele Sicherheitsvorkehrungen, aber sowas haben sie da nicht ausschließen können.
Ja, und da dachte ich mir auch so, uiuiui, ne? Also ich bin natürlich dann eigentlich als kölsche Natur Optimist durch und durch. Aber wenn der jetzt einen Sprengstoffgürtel angehabt hätte, dann hätte das auch ganz anders ausgehen können, ne? Oder noch weniger schlimm, ne? Der hätte einfach, also sich in so einem großen Feld zu bewegen, wenn man das nicht gewohnt ist oder wenn man das nicht kennt, ist natürlich auch eine Kompetenz, die so ein Fahrer erstmal haben muss. Und
klar,
ich merke das an mir selber immer wieder, wenn ich in einem Feld bin von irgendwie 20, 30 Leuten bei so einem Jedermann-Rennen, die um mich, weißt du, so, wo du nach vorne keinen Platz hast, zu den Seiten keinen Platz und nach hinten keinen Platz auf einmal. Die Profis rollen da, lassen einfach rollen, ne? Also da passiert ja nichts, ne? Aber wenn du das nicht gewohnt bist, da kann ich durchaus verstehen, wenn da bei jemandem da mal Panik aufkommt oder so, ne? Da dachte ich in dem Moment so am ehesten dran. Hoffentlich weiß der, was der da tut.
Das gab es ja auch schon öfter, also beispielsweise bei der Bergankunft in Courchevel im Jahr 2000, als Pantani gewann, hatten sich auch einfach mal so zwei, drei Leute mit Kelme-Trikots oder so verkleidet und sind dann kurz hinter Pantani über die Ziellinie gefahren. Also das gab es schon öfter.
Kennst du die Geschichte eigentlich, also ich hoffe, die stimmt, weil ich habe das nie überprüft, ich habe es ja irgendwann mal erzählt bekommen, die Geschichte mit dem Olympiasieg 1972 in München vom Marathon?
Kann sein, dass ihr das schon gehört habt.
Es war, glaube ich, so, dass ein Münchner Student, auch einfach sich auf die Strecke geschlichen hat. Der hat dann aber sozusagen den ersten gegeben und ist ins Stadion reingelaufen und wurde abgefeiert, weil alle dachten, das wäre der Marathonsieger. Und der hat sich dann den großen Applaus abgeholt, aber der zweite hat dann, der zweite war der eigentliche Sieger erst. Wird heutzutage natürlich nicht mehr möglich sein in dem Stile. Aber korrigiert mich auch gerne, wenn das nicht stimmt. Also vielleicht erfahre ich auch, dass ich die ganze Zeit irgendeiner Lügengeschichte aufgesessen bin. Aber so soll es angeblich sich zugetragen haben.
Klar. Aber was wir natürlich noch erwähnen müssen, ist, dass an diesem Tag das Leader-Trikot gewechselt hat.
Genau. Ron Dennis
hat es überholt. Also es gab da zwischendurch bei einem Zwischensprint hat sich Rohan Dennis clevererweise eine Bonifikation gesichert und lag dadurch am Ende eine Sekunde vor Tom Dumoulin. Und man konnte schon sehen, also so nach dem Motto Nachtigall, ich höre dir trapsen, also was die da vorhaben, BMC. Die sind da ganz energisch den Ausreißern hinterhergefahren. Und dann war schon zu vermuten, dass sie versuchen werden, am Zwischensprint mit Dennis da die Bonifikation zu holen. Ja, und die hat er dann auch abgegriffen und sich das Trikot geholt.
Warum? Einfach damit BMC mal ein rosa Trikot hat.
Bringt ja auch viel Publicity zum einen. Und zum anderen denke ich jetzt nicht, dass Rohan Dennis in der Endabrechnung jetzt den ersten oder in Podiumsnähe kommen wird. Ist es zwar ein guter Rundfahrtenfahrer, aber bei einer Grand Tour jetzt, da hat er jetzt auch noch nicht sich die ganz, ganz großen Lorbeeren irgendwie verdient. Also von daher.
Und du meinst einfach so, BMC hat sich gedacht, okay, wir haben die Chance, das rosa Trikot zu holen. Wir werden es auch nicht großartig verteidigen müssen, weil niemand erwartet von uns, dass wir das jetzt holen. Wir tun damit vielleicht Dumoulin sogar einen nicht unbeträchtlichen Gefallen, ne? Obwohl das für sie ja eigentlich egal sein kann. Lass uns einfach mal das Ding holen, der Aufwand ist gering. Und mein Gott, dann haben wir es vielleicht ein, zwei Tage und tragen es nach Italien. So einfach die Argumentation oder der Gedankengang dahinter.
Genau, und bei Dennis kommt ja noch dazu, er ist jetzt einer der wenigen Fahrer, der bei allen drei Grand Tours das Leader-Trikot getragen hat. Aber ganz kuriose Geschichte, bei der Tour als auch bei der Vuelta hat das nach einem Tag gleich wieder abgeben müssen.
Ja, dann hat das diesmal ja zumindest hat er seinen eigenen Rekord gebrochen, um jetzt schon
sozusagen
vorwegzugreifen.
Ja.
Ja. Denn heute hat Ron Dennis das Trikot behalten. Also es ist nicht so, dass Dumoulin die Gegenattacke gefahren ist und sich dann auch jetzt bei einem Zwischensprint irgendwas geholt hat oder im Sprint hinten reingehalten hat, um sich das Trikot zu holen. Mitnichten. Sondern es ist im Prinzip, es gibt die schöne Formulierung, die Duplizität der Ereignisse. Im Grunde genommen ist es fast so. Also es ist, Sam Bennett hat sich ein bisschen überlegt, es wäre schön, eine schlanke, noch eine kleine Schleife am Ende reinzubringen in die Geschichte, um noch ein bisschen Pfeffer in den Tag zu bringen. Aber ansonsten eigentlich nichts groß anderes als den Tag davor.
Ja, also fangen wir mal am besten von hinten an mit dem Zieleinlauf, wie du gerade schon gesagt hast. Sam Bennett, also da habe ich mich auch gefragt, was hat den denn jetzt geritten? Also der ist da wirklich eine ziemlich üble Welle im Zielsprint gefahren gegen Elia Viviani und da hat man sich so ein bisschen erinnert gefühlt an die Tour de France des letzten Jahres bei der Etappe in Vittel, als Peter Sagan in ähnlicher Manier Mark Cavendish in die Bande buxiert hat. Hatte ich schon gedacht oder befürchtet, dass Ähnliches passiert, aber Viviani hat ihn dann einmal kurz mit der Schulter so angecheckt und ist dann da einfach durchgefahren und fairerweise hat Sam Bennett dann auch Platz gemacht, weil ansonsten ja, hätte das wohl
hätte Sascha Modulo sich gefreut.
hätte das seitens der Jury drastische Konsequenzen für ihn gehabt, vermute ich mal.
Und was ich auch sehr schön fand, Viviani hat sich danach wohl in einem Interview so in die Richtung geäußert, ich habe gewonnen, was soll's. Also finde ich jetzt eine sehr gesunde Einstellung zu der ganzen Sache. Und nicht dann noch, ne, der hätte auch mit Sicherheit bei der Aktion Grund gehabt zu sagen, ich habe gewonnen. Und übrigens Sam Bennett, der soll mir heute nicht im Dunkeln begegnen. Da hätte wirklich auch jeder Verständnis gehabt. Aber ich finde diesen den Sportsgeist, den Viviani da an den Tag gelegt hat, sehr, sehr schön, sowas auch mal so zu hören.
Ja, aber was ich auch ganz einen guten Vergleich fand, was am TV gesagt wurde auch, dass du als Sprinter in so einer Situation ganz oft reinkommst, dass einfach dir jemand so ein bisschen rechts an der Bande vielleicht versucht, die Tür zuzumachen. Und es hat halt im letzten Jahr Peter Sagan bei Cavendish auch gemacht, aber ein Cavendish in Hochform, wie ein Viviani jetzt, der wäre da einfach durchgefahren. Das ist halt bei Cavendish nicht mehr der Fall, dass er diese super Form noch hat. Und von daher kann es auch so ein bisschen die Ursache dafür sein, woraus dieser Unfall damals resultiert ist.
Ja. Oder auch nicht mehr, selbst wenn es nicht die Form ist, aber mit so ein Grübeln einsetzt, ne? Was ja dann auch vielleicht zu
klar, und wir sagen es ja immer wieder, also diese Sprinter unter sich, also so ein Sprint hat ja eigene Gesetze und die Sprinter kennen die Regeln und die Gesetze, was sie machen können, was sie nicht machen können und die meisten, 99% der Sprinter halten sich ja auch daran, es sei denn, du hast mal so jemanden wie Abdu Shaparov dabei. Aber problematisch wird es halt immer nur, wenn ein Klassementfahrer oder halt ein anderer Nicht-Sprinter versucht, da einzugreifen, dann entsteht Chaos. Aber die Sprinter unter sich, die wissen schon, was sie sich erlauben können.
Ja, und es führte jetzt auch, gab jetzt noch keine Strafe oder sonst etwas. Sam Bennett ist, glaube ich, schon genug gestraft, dass er jetzt mal wieder, also er wartet ja immer noch auf seinen ersten Grand Tour-Sieg und jetzt ist er quasi zwei Tage hintereinander, ich will nicht sagen knapp dran vorbeigeschraubt, aber ne, er hat es in Griffweite und mit ein bisschen besser, ne, vielleicht 5% bessere Beine, 2% mehr Glück und er hätte gestern und heute auf dem Podium gestanden, aber Viviani ist einfach in dieser Verfassung gerade und in dieser Form, ich will nicht sagen unschlagbar. Er wird mit Sicherheit nicht jede Sprintetappe gewinnen, aber zumindest der, mit dem sich alle da zum Essen haben.
Aber meiner Meinung nach liegt es halt größtenteils an der Konkurrenz, die dabei ist. Also man sieht, wir haben das schon oft angesprochen und er ist zwar in einer super Verfassung, aber man kann zum Beispiel sehen, heute im Sprint, es war jetzt kein super, super, super schneller Sprint, weil maximaler Wattwert von ihm waren 1594 Watt. Und wir haben ja beispielsweise von einem Marcel Kittel oder auch von einem André Greipel schon gesehen, dass die mal gut an die 2000 treten in einem Sprint.
Klar, er ist der Beste von denen, die da sind. Das muss man so einordnen, natürlich. Also er wäre mit der Form, die er jetzt hat, oder vielleicht besser, wäre mit Sicherheit bei der Tour kein Aspirant auf einen Sieg. Das muss man wirklich sagen.
Ja, vielleicht schon. Es kommt ja auch viel auf Taktik in den Sprints. So, es kommt auch oft vor, dass ein Sprinter eingebaut wird, der Favorit, und dann ist es natürlich so, dass du mit einer guten Taktik und einer cleveren Fahrweise ausrichten kannst. Aber nochmal vielleicht auf diese Wattwerte zurückzukommen, Wer sich dafür interessiert, auf dem Twitter-Kanal kann ich vielleicht empfehlen von Velon. Das ist so ja, ein Bündnis der Fahrervereinigung. Die publizieren da immer ganz spannend nach jeder Etappe eigentlich die Wattwerte und da kann man das immer ganz gut nachlesen, was da so gefahren wurde.
Ich werde den Twitter-Account, das ist VelonCC, ne?
Genau.
Okay. Werden wir an der Stelle auch mal unter der Folge verlinken, dass ihr dann direkt wisst, wovon der Thomas hier gesprochen hat. Das war mir auch noch unbekannt, aber auch ich lerne ja gerne dazu. Da steht zum Beispiel, dass heute, wer war es, Topspeed 64,9, Power 819 im Schnitt, Maximum Power 1443 von Viviani. Ah, okay. Ja, also ganz interessant. Wer auf Zahlen steht, der möge sich diesen, der möge diesem Account folgen.
Und, ja, und um dazu die Etappe nochmal so vielleicht von hinten aufzurollen, dann komme ich jetzt auch dazu, die Geschichte zu erzählen, die genau. Ich vorhin zu der Bergwertung erzählen wollte. Es gab drei Ausreißer, Marco Fraporti aus dem Team Androni Giocattoli, Guillaume Bovin von der Israel Cycling Academy und jenen besagten Enrico Babin, der momentan auch in diesem wunderschönen Bergtrikot unterwegs ist. Und zwischendurch war es dann wohl so, dass man muss dazu sagen, Bovin ist Kanadier und Fraporti und Babin, zwei Italiener, der Bovin wohl ja, versucht hat, jede Wertung abzugreifen und das hat den beiden Italienern so gar nicht gepasst. Und dann haben sie einfach beschlossen, bei der letzten, ja, an der Bergwertung halt zu sagen, nee, mein Freund, das lassen wir dir so nicht durchgehen. Und dann haben sie halt mit ihm Katz und Maus gespielt und einer nach dem anderen hat attackiert. Und, ja, er kann ja nicht jedem hinterher springen und so haben sie ihm dann die Suppe versalzen. Dadurch nach wie vor Enrico Babin jetzt im Bergtrikot.
Ja, genau. Mit 5 Punkten vor Fraporti, der heute sich auch Punkte eingeheimst hat und 3 Punkte hat vor dem besagten Kanadier Bovin und Ballerini. Ballerini, was für ein schöner Name, Davide Ballerini, wie ein Gedicht, auf dem 4. Rang in dieser Wertung. Ja, und wie es nicht anders zu erwarten war, hat sich an der Gesamtwertung nichts geändert. Ich sehe gerade nur Victor, also wenn man sich jetzt so die Gesamtwertung anguckt, Victor Campenaerts, der Dritte war, Campenaerts, ist von Rang 3 auf Rang 15 zurückgefallen.
Was ist ja, da klar, passiert? Ich glaube, der ist mit Rückstand angekommen. Also, ja, die Etappe war halt auch, ja, sie war nicht einfach. Wie gesagt, wir haben es ja vorher schon angesprochen, es geht da, ja, von 800 Meter dann wieder auf 27 Meter. Nur zwischendurch sind sie ja durch die Wüste Negev gefahren, eigentlich fast die komplette Etappe über. Und da ging es eigentlich nur rauf und runter. Also, es war richtig hügelig und Tom Dumoulin, der hat hinterher in einem Interview auch gesagt, es war so ziemlich die anstrengendste Flachetappe, die jemals gefahren ist.
Weil es einfach massiven Rückenwind, ne?
Also genau, das war extrem schnell, vor allem das Finale, weil der Wind halt von hinten kam. Und das war, ja, vielleicht für die Zuschauer jetzt ein bisschen schade, weil man hätte sich dann vielleicht doch an der ein oder anderen Stelle gewünscht, dass der Wind dann nicht von hinten, sondern vielleicht mal so von der Seite so ein bisschen kommt, dass da vielleicht die ein oder andere Mannschaft sich mal aus dem Fenster lehnt und da so eine Windkante aufmacht vielleicht. Aber das war halt nicht möglich bei den Windverhältnissen.
Gab es, glaube ich, nur einmal zwischendurch ganz kurz eine Situation, wo das Feld auseinandergerissen wurde, aber es dann auch wieder, wie von dir beschrieben, aufgrund des Windes wieder eingefangen wurde. Ja, und das war dann die dritte Etappe, also die dritte Etappe in Israel. Insgesamt, wie ich finde, ein ganz geglücktes Wagnis, was da eingegangen wurde und wo man nichts dran deuteln kann. Also denke, man kann das Ganze erst schlussendlich richtig beurteilen, wenn man weiß, wie der Transfer rüber gelaufen ist jetzt, ne? Weil das ist jetzt, glaube ich, nochmal so eine, wie soll man sagen, so ein Flaschenhals, ne? Kommen alle gut rüber, kommt das ganze Material rüber und so weiter und so fort. Aber das sollte heutzutage auch kein großes Problem sein. Und dann können sie am Dienstag, morgen Ruhetag, dann auf Sizilien weiterfahren. Hoffentlich alle.
Ja, das wollen wir doch hoffen, dass da alle wieder am Start sind und genau, dann geht's bei den nächsten Etappen da weiter.
Ja, lass uns vielleicht mal so einen Blick, wir haben schon grob so geplant, dann am nächsten Donnerstag wieder aufzuzeichnen. Das heißt, das wären dann die Etappen 4, 5 und 6, die dort stattfinden werden. Auf Sizilien am Dienstag, den 8. Mai ist das die Etappe von Catania nach Caltagirone.
Catania, ja.
Ja, übrigens an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, wer noch nicht, also wir haben ja mal eingerichtet unseren Kalender, was ein einfacher Google-Kalender ist, aber wo wir unsere Sendungen immer eintragen. Das habe ich für heute vergessen, fällt mir gerade an dieser Stelle an. Aber da habe ich alle Etappen eingetragen. Und zwar mit, was du mir noch in der letzten Sekunde erklärst, mit den Sternewertungen und dann noch immer einer kurzen Beschreibung der Etappe. Das heißt, wenn ihr dann morgens in euren Kalender guckt, seht ihr mal, was an dem Tag noch passieren wird. Nur für die, die es interessiert. Also einfach den Kalender dann, der bei uns rechts auf der Seite ist, abonnieren und dann läuft's. Behaupte ich mal. So, wellige Etappe, ne, würde ich jetzt, könnte was für Ausreißer sein.
Ja, also es ist jetzt, also ich finde es schon, also wenn ich mir jetzt das Profil hier so angucke, es geht eigentlich den ganzen Tag, das ist so ein bisschen so ein Mini-Haifischgebiss, also es geht eigentlich nur rauf und runter, aber gibt nur zwei Bergwertungen, die kategorisiert sind, aber man fährt dann immer von 700 auf 500, dann wieder auf 600, 500, 700 und zum Ziel rauf, ja, zwischen Kilometer, sagen wir jetzt mal 19 vor Ziel bis zum Ziel eigentlich, geht es eigentlich kontinuierlich mit einer kleinen Abfahrt und einem Flachstück drin berghoch.
Ja.
Und also, es ist jetzt, also ich denke, es wird schon schwierig jetzt für die reinrassigen Sprinter da das unter sich auszufechten.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, ich glaube, also es wird jetzt nicht so eine typische Valverde-Ankunft werden. Ne? Also es ist jetzt immer noch kein Ardennen-Klassiker da. Aber so ein Fahrer wie, wen hatte ich glaube so ein Yates zum Beispiel, kann ich mir da sehr, sehr gut vorstellen.
Ne, ich glaube, für den ist es noch zu leicht.
Das ist noch so leicht? Okay. War jetzt mein erster Gedanke. Warten wir mal.
Ich glaube schon, dass da vielleicht ein Fahrer noch wie, vielleicht, ja, ein Belletti zum Beispiel oder auch vielleicht ein Sam Bennett noch, wenn er ein gutes Bein hat oder ein Sparagli, dass die da vorne ankommen könnten. Okay. Es kommt halt immer darauf an, wie die Etappe ausgefahren wird.
Ja, ja, klar. Ja, aber ich bin gespannt, weil die Frage ist auch immer, wie was wir schon oft gesagt hatten, ne, wie wird der Ruhetag angenommen von den Fahrern, ne, also wie gut verträgt man das? Die immer fahren müssen, also ne, die am Ruhetag dann auch fahren oder auch länger fahren, ne, wie kriegen die das hin morgen mit dem ganzen Transport und so weiter? Sind wir mal gespannt, aber ich finde grundsätzlich, dass das eine interessante Etappe werden kann. Es kann aber auch echt sein, dass es total öde wird und die am Ende dann einen Bergsprint gegeneinander fahren werden. Ja, die Fahrer machen es. Ne, und da warten wir einfach mal ab, was da geben wird. Das ist die Etappe Nummer, warte mal, wo habe ich denn jetzt das Fenster?
4.
Genau, und Etappe, jetzt finde ich meinen eigenen Kalender nicht mehr. Mann. Etappe Nummer 5 ist dann die Etappe nicht hoch zum Ätna. Die kommt nämlich am Tag danach.
Von Agrigento nach Santa Ninfa.
Genau.
Valle di Belice.
Sehr schön, hast du das gesagt.
Ja, das ist schon, also ich finde, noch mal schwieriger als die vorige Etappe. Also es ist wieder, also denke ich, ein recht aussichtsloses Unterfangen für die reinrassigen Sprinter, weil wir haben da dreimal, na, vierte Kategorie, aber es geht halt auch den ganzen Tag so an der Küste entlang und dann ins Hinterland, wo es dann immer rauf und runter geht. Also ja, könnte ein ähnliches Szenario geben, wie wir es jetzt gerade bei Etappe 4 schon beschrieben haben. Vielleicht kommt auch meine Fluchtgruppe durch.
Ja, das ist so eine Etappe, weißt du, die könnten du und ich auch fahren, aber werden am Ende des Tages komplett zerstört und könnten am nächsten Tag nicht wieder aufs Rad steigen. Zumindest was mich betrifft.
Ja, so ein Mini rund um Köln.
Ja, eigentlich vielleicht sogar ganz gut vergleichbar. Stimmt, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Und Etappe 6 ist dann am Donnerstag, auch in Italien wahrscheinlich ein Feiertag, gehe ich mal von aus. Ja, und da ist einfach nicht viel zu sagen, ne? Also ist schon am Anfang mal mehr oder minder 20 Kilometer Anstieg ein bisschen hoch. Ja, und am Ende fährt man halt von Kilometer 124 mit einem kleinen Zwischenstück bis 164, also im Grunde genommen 40 Kilometer bergauf. Einfach mal von, ich sag mal, fast Meereshöhe, also 63 Meter auf, weiß gar nicht mehr wie hoch, hier steht es gar nicht, wie hoch er ist. Aber ordentlich hoch.
1736 Meter.
Da oben steht es, genau. Also hat man mal rund 1600 Höhenmeter Anstieg.
Ja, also die Bergankunft am Ätna in diesem Jahr, hat man da jetzt mal eine andere Anfahrt von der Hinterseite sozusagen zum Observatorium Astrophysico nach oben gewählt. Im letzten Jahr war man dann von der anderen Seite raufgefahren. Vielleicht hat man da auch im Hintergedanken gehabt, ja, dass die Windverhältnisse auf der Seite jetzt, wo sie jetzt hochfahren, dann vielleicht doch günstiger für Angreifer sein könnten, was ich jetzt selbst nicht genau weiß. Und auf jeden Fall ist, glaube ich, dieser Aufstieg auch nochmal, ja, etwas schwieriger. Also ich sehe hier zum Beispiel, es gibt einen Kilometer dann, ja, oder 2 Kilometer mit 9% im Schnitt und dann, ja, für 3 Kilometer 8% im Schnitt. Also das wird schon sehr, sehr selektiv sein.
Vielleicht, um sich selber auch mal den Knoten in das Taschentuch zu machen. Es geht ungefähr, Entschuldigung, ungefähr los bei Kilometer, ja, was hatte ich eben gesagt, 124, kann man das so sehen. Da werden die Fahrer mit dem schnellsten errechneten Schnitt sein um 15.38 Uhr und dem langsamsten Schnitt 15.55 Uhr. Also ich sag mal, wenn man um 3:30 vor der Glotze sitzt, dann spätestens vor der Glotze sitzt.
Ja, und das sind jetzt auch wieder mitteleuropäische Zeiten. Also wir hatten da ja großes Theater jetzt mit diesen israelischen Zeiten, wo ja keiner so richtig wusste, wann da irgendwie wer wo ankommt.
Ja, genau, bei dem Zeitfahren, ich kam nach Hause und da war es vorbei. Am Freitag. Ne? Also so hin. Ja. Zum Glück gibt es ja Zusammenfassungen oder Aufzeichnungen, aber das hat mich schon ein bisschen irritiert. Wir hatten ja noch in der Sendung spekuliert, ob man das Zeitfahren abends irgendwie noch zur Primetime sehen kann.
Dem war natürlich nicht so.
Nein, bei weitem nicht.
Da war der Kuchen längst gegessen.
Ja, da war der Kuchen schon halb verdaut, behaupte ich einfach mal. So, musste kurz husten. Ja, also ich sag mal so, wenn man 15.30 Uhr vom Fernseher sitzt, dann macht man mit Sicherheit wenig falsch.
Ja, und ich würde jetzt mal so ein bisschen spekulieren vielleicht und auch sagen, dass vielleicht auf dem Ätna wieder ein Ausreißer gewinnt. Im letzten Jahr hat sich tatsächlich einer aus der Ausreißergruppe, nämlich Jan Pollans, in ganz, ganz herzzerreißender Art und Weise eigentlich, ja, bis oben gerettet und knapp gewonnen, glaube ich, vor Zakarin.
Ich glaube, dass einer von denen, die wir auf dem Podium sehen werden, gewinnt. Ich habe eine Ahnung, die möchte ich aber noch nicht erwähnen. Ich hab zwei Theorien. Und zwar gibt es einmal eine Mannschaft namens Orica Scott, die mit zwei Kapitänen am Start sind. Und entweder einer von den beiden macht es, und zwar mit dem einfachen Grund, um die anderen Favoriten ein bisschen unter Druck zu setzen und dem Co-Kapitän sozusagen die Möglichkeit zu geben, entspannt hinterherzufahren und dann gegebenenfalls als zweite Trumpfkarte aufzutreten. Entweder diese Theorie wird zum Tragen kommen, oder ein Fahrer, dem man es formtechnisch gar nicht zutraut, so ein bisschen, fragt mich nicht, warum ich und wie ich auf diesen blödsinnigen Gedanken komme, aber das ist ein Fabio Aru. An dem Tag alle überrascht. Das sind so meine zwei Theorien. Frag mich
nicht. Ja, aber das Problem wird sein, dass sich, denke ich, die Favoritenteams so ein bisschen die Verantwortung zuschustern werden, weil keiner ist jetzt so im Klaren, wer jetzt von den Favoriten am stärksten ist und die Rollen sind noch nicht klar verteilt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass da auch Sky die Verantwortung so ein bisschen zu Sunweb schiebt und dann am Ende vielleicht die Ausreißer davon profitieren könnten.
Ja, kann sein. Aber andererseits, vielleicht möchte ein Aru, der sich selber noch nicht ganz sicher ist, möchte zumindest jetzt an diesem Tag sich so ein Prestige-Ding holen, ne, um mal anzutesten. Und die andere Taktik von Orica, Scott, klingt jetzt ja auch nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Ne? An dem Tag einfach mal was probieren und sozusagen auch vielleicht schon mal was rausfahren und gucken, wie diese Zweimann-Taktik funktioniert. Andererseits, klar, ne, Sky wird jetzt erstmal den Ball versuchen, flach zu halten. Also ich denke mal, Froome wird sich sein Vorderrad ausbauen und das in das Hinterrad von Dumoulin hängen und nur reagieren darauf, was Tom Dumoulin macht. Also da bin ich
Die Frage, die sich ja auch stellt, ist, wie ist er nach den Sturzverletzungen drauf und wie hat er das jetzt schon überwunden vielleicht? Also ich kann mir gut vorstellen auch, dass Tom Dumoulin da mal versuchen wird, ihm da ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Aber die Frage, die sich halt generell stellt auf so einer ersten Bergetappe, da ist dann immer, ja, ob sich da jetzt am Vulkan einer traut, da den Funken schon ins Pulverfass zu schmeißen.
Oh, das ist ein schönes Bild. Nee, ja, Klar, andererseits, mein Gott, ne, wenn man wenn man gute Beine hat, wenn man vielleicht sieht, dass ein, zwei von den anderen sehr verhalten sind, warum es nicht mal probieren? Ne, man muss sich ja nicht komplett verausgaben, sondern einfach nur mal dann ziehen. Und vielleicht so ein Aro mit einem Formtest für sich selber auch, um mal zu gucken, wo steht man, kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Donnerstag
auf jeden Fall dick Knoten, markieren im Kalender.
Dicken Knoten ins Taschentuch machen für den Tag. Das würde ich auch so behaupten und sagen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dann machen wir das Kapitel Giro einfach schon mal zu. Vorschau auf die Etappen haben wir gemacht. Und machen noch mal so ein bisschen, wie soll man sagen, Sonstiges oder Gemischtes oder Tour de Yorkshire haben wir jetzt hier noch auf dem Plan. Kleine Veranstaltung in England, die jetzt so nebenher läuft. natürlich deswegen jetzt deutlich weniger im Fokus, als es sonst wäre.
Na klar, steht so ein bisschen im Schatten vom Giro. Also ist aber eine ganz tolle Rundfahrt, muss man sagen. Also wir waren ja 2014 mit der Tour de France, mit dem Start auch in dieser Gegend in Yorkshire, und diese zweite Etappe, ja, die ist mir immer noch sehr, sehr präsent in Erinnerung geblieben, als Nibali da in Sheffield gewonnen hat. Also das war wirklich eine sehr, sehr selektive Etappe, wo es nur rauf und runter ging. Also sehr, sehr tolle Landschaft auch. Und ja, in diesem Jahr Tour de Yorkshire, 4 Etappen wieder. Und ja, am Ende in der Gesamtwertung gewonnen von Greg van Avermaet.
Der sich am letzten Tag geholt hat.
Genau, der hat sich das heute erst geholt. Mhm. Aber heute, ich habe selbst wenig davon gesehen, gab es da scheinbar so einen Ausreißer-Cup von Stefan Rossetto aus dem Cofidis-Team. Wenn man sich da jetzt so das Etappenprofil so ein bisschen anguckt, dann sieht man auch, ja, das ist schon, das möchte man jetzt unbedingt nicht am Sonntag zum Frühstück haben.
Nee. Das sicherlich. Also man hat wirklich am letzten, ich habe es auch nur gelesen, dass man also den bisherigen Führenden aus dem Schuh gefahren hat sozusagen. Und hat so dann van Avermaet das Trikot noch am letzten Tag sichern können. Was vielleicht die ganze Geschichte noch erwähnenswerter macht, ist Entschuldigung, die Tatsache, dass es einen deutschen Sieg bei Etappe Nummer, du meinst die vorletzte, ne? Das ist dann die vierte,
gestern, dritte, ja, dritte Etappe gewesen. Ja. Also da hat man auch erst, also das habe ich wirklich gesehen, den Ausreißer Sylvain Chavanel erst wenige Meter vor dem Ziel stellen können und dann ja ein ziemlich chaotischer Sprint, am dessen Ende sich dann Max Walscheid da durchgesetzt hat und ja, also wirklich ganz, ganz klasse, wie er das gemacht hat, und ja, kann man nur gratulieren. Aber ich gucke jetzt hier gerade so ein bisschen dieses Etappenprofil an. Ach so, okay, ich dachte gerade, das Ziel wäre mehr gewesen. Sieht sehr, sehr komisch aus.
Ja, er hat sich geholt, der fast 2-Meter-Mann hat da eine Etappe abgeschossen. Ich habe es selber nicht gesehen, deswegen kann ich dazu auch überhaupt jetzt in dem Fall mal gar nichts sagen. Aber apropos gesehen, du hast auch noch einen Film gesehen, um die Sendung mit etwas Kulturellem sozusagen zu beenden. Und wir hatten in der letzten Sendung darauf hingewiesen, gestern war auch nochmal ein Screening in München. Wie war's? Also, wie hieß er nochmal vielleicht für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen?
Ja, also es handelt sich da um diesen neu erschienenen Kinofilm Wonderful Losers. Another World heißt er, glaube ich, mit Nebentitel, von einem litauischen Regisseur. Und da geht es grob gesagt darum, dass während des Giro d'Italia das ganze Rennen so ein bisschen mal aus einer anderen Perspektive begleitet wurde, als man es so aus den ja, herkömmlichen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Filmen dann doch kennt. Also er hat da größtenteils in diesem medizinischen Fahrzeug des Giro mitgefahren und hat da die Leiden am Ende des Feldes ein bisschen dokumentiert. Und wirklich ganz, ganz faszinierende Bilder und auch Geschichten, die da dabei sind. Also beispielsweise vom Fahrer Daniele Colli war es, glaube ich. Ja, Moment. Genau, der da noch irgendwie 2 Tage, glaube ich, mit einem gebrochenen Oberschenkel irgendwie weitergefahren war. Ja, Und eine schöne Geschichte ist aber auch dabei. Ich weiß nicht, also ob das vielen so bewusst war. Jos van Emden, der damals noch für die Belkin-Mannschaft gefahren ist, der hat bei einem Bergzeitfahren am Monte Grappa was ganz, ganz Ungewöhnliches gemacht. Der wusste, dass seine Verlobte damals an der Strecke steht, hat dann
Ach,
genau an der
Verlobung.
Stelle angehalten und dann hat ihm der Sportdirektor so einen Blumenstrauß gegeben und er hat ihren Heiratsantrag gemacht.
Da,
Also
so romantische Geschichten, da kann ich mich dran erinnern.
ja, also das sieht man ja jetzt auch nicht so oft und das Team hat da auch voll mitgemacht, ja, und das war schon, mussten alle so ein bisschen im Kino dann auch halt schmunzeln bei dieser Szene.
Ich habe jetzt gesehen, also ne, wenn man sich den Trailer anschaut, da sind halt auch so andere Szenen, ne, wo ich weiß nicht, welcher Norweger das ist, der da in seiner
Das muss ich jetzt ein für alle Mal klarstellen, dass es kein Norweger ist, sondern ein Kanadier.
Ein Kanadier, der eine norwegische Nationalflagge auf der Mütze hat, ne?
Genau, es handelt sich dabei um Svein Tuft.
Ah, okay.
Ja, ist mittlerweile auch der älteste Starter beim Giro d'Italia jetzt gewesen, der in jenem Jahr, also dazu muss man noch sagen, das Ganze wurde beim Giro d'Italia 2014 gedreht, was jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist, der damals, glaube ich, im Auftaktzeitfahren ins rosa Trikot in einem Mannschaftszeitfahren gefahren ist. Und der wurde so ein bisschen abseits dieses Giros noch gefilmt und ja, halt da beispielsweise, wie er dann irgendwo im Gebirge schläft und da so ein Wildniscamp macht und da halt auch sich in einen Eisbach setzt und all solche Dinge.
Ja, also all das, was wirklich völlig irre, für mich jenseits von Gut und Böse wäre.
Aber was ich so also faszinierend daran fand, es wird halt wirklich erklärt oder es kommt so ganz gut rüber, wie dieses Leben als Domestik, als Gregario, als Wasserträger, wie hart es ist und was das aber auch ausmacht, warum der Radsport eine Mannschaftssportart ist, wenn nicht alle in der Mannschaft völlig bereit sind, sich für den Kapitän aufzuopfern, wirst du keinen Erfolg haben. Und beispielsweise einer der Protagonisten dieses Films, um es vielleicht nochmal vorwegzunehmen, ist Paolo Tiralongo, der im hohen Alter nochmal einige Siege einfahren konnte und beispielsweise, ja, viele mögen da immer über Alberto Contador schimpfen, aber diese eine Etappe, die er beim Giro damals gewonnen hat, da war er vorne rausgefahren, Contador kam von hinten rangefahren und er hat ihn halt gewinnen lassen. Und das war für Tiralongo ein Moment, eigentlich der größte Moment seiner Karriere.
Okay. Es wird meine Meinung zu Contador nicht grundsätzlich ändern, aber auf seiner sehr, sehr schwarzen Weste ist ein kleines weißes Pünktchen gerade aufgekommen. weißt du, hat man da irgendwas gesagt, wann dieser Film möglicherweise nochmal woanders gezeigt wird oder wie das weitere Programm davon aussieht? Wurde da was gesagt?
Zu dem Film selbst wurde jetzt eigentlich wenig gesagt. Also es wurde halt nur angekündigt, dass der Film da jetzt auf diesem Doc, also diesem Dokumentationsfestival hier in München jetzt einige Male dann auch zu sehen ist. Und wie genau der aber woanders zur Verfügung gestellt wird, das ist ja, bleibt jetzt noch so ein bisschen im Verborgenen.
Andere Frage noch. Ich stelle mir jetzt das Publikum vor, weiß nicht, wie viele Leute da im Kino waren. 250 absolute Fahrradnerds. Warst du?
Nee, dem war leider nicht so. Also es ist halt so bei so einem Dokumentationsfestival, dass halt ja die Leute halt bunt gestreut sind. Also da waren jetzt auch, und das war also vielleicht ein kleiner Kritikpunkt an dem Film, ein bisschen mehr Erklärung hätte halt nicht geschadet, weil das war halt jetzt nicht so irgendwie ein Intro da. Wir sind jetzt hier irgendwie beim Giro d'Italia und ja. Wie funktioniert überhaupt der Radsport? Also wenn du dich jetzt als Laie da reinsetzt, dann hättest du wahrscheinlich viele Zusammenhänge überhaupt gar nicht
Okay.
verstanden. Warum passiert da jetzt dies und das? Also da ist beispielsweise ja so dieser Klassiker Höllentor, was man immer sagt von Pepe Dankwart, doch erklärender. Das hätte ich mir da schon noch mehr gewünscht.
Aber wenn ich das vielleicht als Entschuldigung oder als Erklärung vielleicht, ich kenne mich in dieser Szene überhaupt nicht aus. Null. Kein Plan. Nichts. Aber es gibt zumindest, ich habe gerade mal gerade geguckt, ne, so nebenher, ob es vielleicht irgendwie eine Berichterstattung über den Film auch gab oder gibt. Und es gibt auf der Seite www.docfest-münchen.de gibt es für diesen Film sozusagen eine Kurzbeschreibung. Und die finde ich eigentlich ganz gut. Also da sind so in zwei, also die Medien berichten nie über die Fahrer, die als 100 ins Ziel kommen, aber für ihre Kapitäne 40 Wasserflaschen und 10 Sandwiches getragen haben. Man sieht sie am Medizinfahrzeug angelehnt, stehen ihre Trikots zerrissen, ihre Ellenbogen blutig, aufgeben, keine Chance, die Teamkollegen brauchen sie noch. Sie sind bekannt als die Domestiken, ihre Aufgabe, dem Leader Windschatten zu bieten, Ausweise zu verfolgen und den Sprint anzufahren. Also weißt du, da vielleicht ist es da so üblich, dass man einfach so ein Programm hat, ne? Oder irgendwie sowas. Und da ist das halt einigermaßen erklärt, worum es geht oder wann, wo. Klar, ne, dass das nicht, dass das der Giro ist, steht hier auch nicht. Aber ist auch nicht meine Welt. Also, ne,
die, naja, klar, aber was wir auch nochmal hervorheben möchten.
Aber Entschuldigung, so ein Satz noch, da sehe ich gerade, wie Tufts in diesem Eissee sitzt. Und da wird mir, also ich krieg direkt eine, ich weiß gar nicht, was ich kriege. Uah.
Ja, klar, also er guckt dann da auch so ein bisschen grimmig und verständlich.
Ja, aber absolut. Also da wär ich über Jahre erfroren, erfrierend.
Und was ich mir nochmal hervorheben möchte, ist halt so diese Arbeit des medizinischen Staffs, also der da so bei so einer Rundfahrt dabei ist. Also das sind halt Leute, die im Hintergrund arbeiten, die aber beispielsweise also fast bei dem Rennen den verantwortungsvollsten Job haben. Also die müssen halt immer jeden Moment dafür gerüstet sein, dass irgendwas Gravierendes passiert. Und da wird ja auch beispielsweise so gezeigt, was die halt jeden Morgen wirklich checken müssen. Wir haben alles Mögliche an Notfallmedikamenten und Belebungsinstrumenten wieder dabei.
Oh Gott sei Dank. Ja, also ich habe es gerade gesehen, am kommenden Donnerstag läuft der nochmal um 15.20 Uhr. Guckt einfach mal, ich werde die Seite auch noch verlinken vom Docfest. Wenn euch das interessiert, wenn er, wie ich, also wenn es hier in Köln wäre, wäre es für mich gar keine Frage, dass ich da hingehen würde. Und du hast meiner Meinung nach es jetzt auch so. Zumindest hättest du es mir, wenn es in meiner Stadt wäre, schmackhaft gemacht. Und wenn ihr in der Nähe von München wohnt, lebt oder Lust darauf habt, könnt ihr den Film noch am kommenden Donnerstag, den 10.05. um 15.30 Uhr, also angenehme Zeit, im City 2 sehen. Ich habe von einem anderen Podcast, da hat jemand immer empfohlen, geht, wenn es heiß ist, ins Kino. Es ist klimatisiert, es ist entspannt, es ist schön. Macht das. Also wenn ihr Donnerstag noch nicht habt. Und ist nicht Donnerstag auch Vatertag, dieses komische?
Genau, Donnerstag ist meiner Meinung nach auch Feiertag. Also
mit den Jungs, mit dem Bollerwagen. In das Kino. Was kann es Schöneres geben? Ja. Super. Dann, du bist morgen nochmal im Kino auch. Das ist dann der Film
Time Trial.
Von David Miller, ne? War das?
Genau.
Ja. Dafür viel Spaß. Bin auch da gespannt, was du zu berichten hast. Und freue mich jetzt einfach mal morgen Ruhetag und dann auf die nächsten drei Etappen.
Ja, es wird mit Sicherheit jetzt also schon mal zumindest so eine Grundordnung in der Gesamtwertung dann hergestellt werden. Und da werden wir beim nächsten Mal schon schlauer sein, wer da so ein bisschen ausgesiebt wurde, vielleicht auch von den Giro-Favoriten.
Genau, und werden das dann am Donnerstag, so der Plan im Moment, alles richtig einordnen, sodass ihr es am Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit vielleicht schon hören könnt. Alles klar, vielen Dank für eure Unterstützung. In jeglicher Hinsicht immer wieder, das sage ich jetzt heute mal nur kurz, damit die Folge heute noch online geht und beim nächsten Mal vielleicht wieder ausführlicher. Tschüss!
Tschüss!